Auskrieger.
Planeta Affenhorst.
Ich sauere gleich in mein Bier.
Willkommen beim Biertauchern. Wir schreiben den 11. August 2014. Wir sind in der Zypresse beim Garib. Immer bei schlechten Namen.
Weil es draußen schlecht regnet.
Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Mit besonderem Dank an Bernd Schlapsi, unseren treuesten Flatterer. Und ja, auch alle anderen Flatterer, die uns ein Vermögen im Juli von ca. 5 Euro beschert haben.
Ja, danke schön an dieser Stelle.
Danke, also
wir können es, wir schätzen es sehr. Und wir können es auch wirklich gut einsetzen in nächster Zeit. Ja, einiges in das wir investieren können. So, ja, und bedanken kann man sich auch für den Schirm, wenn ich noch mit dem
mit Jörg, mit
Sponsorenschirm zum Podcast.
Ja. Na, das ist also, ja, wir warten jetzt auf den Sponsor Jaguar, der uns demnächst herumkutschiert. Also, unter dem Schirm,
das geht schon nicht mehr. Ich kann in der Futsu natürlich mehr keinen Jaguar zugeben.
Ah, stimmt, ja. Ja, ein Senfbewerber möglich, oder?
Senf.
Hier ist auch ein Senf.
Okay. Ja. Starten wir los?
Starten wir los. Lieber Gregor, was hast du erlebt?
Ich war im Kino, ich habe ein Buch fertig gelesen, ich habe einen Podcast neu entdeckt und ich habe diverse Tech-Stories, also ich werde uns ein bisschen, ich habe was zu erzählen.
Okay, ich habe urviel Python-Nerd-Zeugs zum Erzählen und ich habe angelesen Pump 6 von Paolo Guruccino, bitte in den Shownotes genau nachschauen, wie er wirklich heißt, seinem Fiction-Autor, den ich sehr mag.
Alles klar.
War Teil vom Ibu-Cumble-Bundle vom
letzten. Ah, bist du jetzt auch Ibu-Cumble-Bundle? Ah ja, hast du schon das letzte
einmal,
Mal
da
schon.
Da habe ich einmal zuerst gekauft und jetzt komme ich so langsam
zum. Ich wäre heute fast in Versuchung geraten, weil.
Ist ein neues.
Ja, es ist ein neues draußen, aber diesmal ist es elektronische Comics.
Ah, das ist ja genau deins, ne?
Ja, eben. Erstens das, weil ich lese sehr gerne am Tablet Comics, aber die Bezugsquellen sind meistens DRM versorgt. Das ist ja beim Humble Bundle, so wie ich das jetzt gerade entdeckt habe, nicht. Und man kann aber direkt ein bisschen eine Breitseite. Man kann irgendwie so von verschiedenen Comics.
Das heißt, du kaufst ein Bündel und irgendwas Cooles wird schon dabei sein, ne?
Ja, diesmal wäre Planet Affen zum Beispiel dabei. Deswegen habe ich ja schon rumüberlegt.
Und du hast ganz fleißig Themensammlung gemacht, habe ich gesehen?
Ja, heute am Nachmittag hat es mich irgendwie gepackt und ich habe dann noch eine schnelle mehr angelegt. Und ja, ich glaube, wir können ja mit so leichten Meldungen beginnen vielleicht. Zum Beispiel habe ich mit großer Freude gelesen, dass von Knoppix, dieser beliebten und ersten Live-Distribution, Linux-basierten.
Von Dr. Klaus Knopper.
Richtig, von dem ich ja großer Fan bin. Eine neue Version erschienen ist. Mhm. Diesmal mit, was haben Sie gesagt, die Updates sind jetzt so von technischer Seite. Also ein neuer Composite Manager, wenn du 64-Bit-Rechner hast, ladet er gleich einen 64-Bit-Kernel.
Okay,
und er hat zum Beispiel eine eigene Bitcoin-Wallet jetzt integriert per Default und so. Also da tut
man
sich
muss
einiges.
Sagen, Knoppix war eine der ersten also Linuxe, die direkt vom CD gestartet hat.
Ich weiß nicht, ob man das wirklich so behaupten kann, aber für mich war es die erste, über die ich gestolpert bin und es hat eigentlich, es war ein ganz neuer Zugang einfach, weil jetzt vom USB-Sticks booten und so ist eigentlich für mich gang und gäbe, wenn ich unterwegs bin, habe ich das oft im Einsatz, sei es für Installationen, als auch einen eigenen Desktop am Start zu haben. Weil, wenn irgendwo ein trauriges Windows lauert, dann kriegt man den Rechner gleich hoch und Kommandozeile und hurra. Ja. Also das hat mich sehr gefreut, diese Meldung, dass sich da in der Entwicklung einfach noch was tut. In Sachen.
Ich glaube, wir können auch gratulieren. OpenStreetMap ist 10 Jahre alt geworden.
Wirklich? 10 Jahre ist das schon mal alt, das Projekt. Wow.
Also 1.0?
Ja, sozusagen.
So, zum Thema Nerd-Meldungen.
Ja.
Hast du sonst was?
Ja, etwas vielleicht nicht so Erfreuliches, nur weil ich halt drauf gestolpert bin. Es werden ja jetzt auch Netzsperren kommen. Vom Obersten Gerichtshof wurde entschieden.
In Österreich.
Ja, der Antipiraterieverein hat das durchgesetzt, dass diverse Seiten gesperrt werden. Da hat sich jetzt, das habe ich so mit zuckenden Augenbrauen jetzt einfach zur Kenntnis genommen, die ersten Reaktionen aus dem Netz. Es gibt einfach aus verschiedenen Richtungen jetzt Anleitungen, wie man diese Netzsperren umgehen kann, sei es Linksammlungen, wo du halt auf Proxy-Server gehen kannst,
das heißt, nicht das abgesperrt sind. Raus auf Gängelung der Untalentierten.
Naja, natürlich. Und das wird auch, ist auch natürlich, hat dann einen kommerziellen Aspekt auch, ja, weil diverse VPN-Anbieter bieten jetzt, gibt's jetzt auch auf Österreich zugeschnittene Angebote.
Okay.
Natürlich. Also das kommt jetzt. Ist nicht erfreulich, ich meine, aber
ich stehe, aber ihr vergesst.
Das wird jetzt halt ein lästiges Katz- und Maus-Spiel.
Ja.
Mal schauen, was dafür.
Demokratiepolitisch sollte ich das ja irgendwie gut finden, damit nie die Politisierung junger Nerds aufhört.
So meinst du
das? Also wenn ich so, hier ist das eine, Robert Menasse, das ist eine Journalistin, was
ein Feind muss sein oder so.
Naja, wenn es den Leuten zu gut geht, werden sie lahm. Ne?
Ja, das mag mal deine Meinung sein.
Ich halte sie nicht, ich versuche
auch nicht zu lösen. Okay, verstehe. Ja. Aber vielleicht, das ist auch der, die letzte Kurzmeldung, die ich noch einstreuen kann. Yahoo und Google möchten gemeinsam an einem Projekt arbeiten, nämlich BGP-Zugang zu ihren E-Mails zu
ermöglichen. Ja.
Nämlich auf eine kundenfreundliche Weise. Und da entwickeln sie jetzt einmal nicht gegeneinander und nebeneinander, sondern haben beschlossen, das gemeinsam zu machen.
Ich ahne, es kommt, läuft daraus raus, dass du deinen Secret Key in eine Google Cloud hinaufladest.
Ja, deswegen habe ich das auch mit so, ist diesen Braten zu trauen, ja, getitelt, das Thema, weil.
Im Spiegel ist übrigens eine sehr schöne Story über Googles E-Mail-Ausspähung, also proaktiv.
Ah, okay, derzeit
liegt im Spiegel Kamera.
Ich meine, zumindest wird das jetzt mal thematisiert von den beiden, was da rausschaut, da wird man sich die Sicherheits Spezialisten dann die Artikel durchlesen müssen, ob das ein gangbarer Weg ist oder so. Ich meine, prinzipiell, wir haben das schon einmal mit Sven besprochen, nämlich, es ist schon möglich, dass man halt geschlossene Webservices anbietet, irgendwie, die aber sicher sind, insofern, dass halt selbst der Anbieter selbst nicht auf die E-Mails oder auf den Content, den man hat, zugreifen kann. Aber oder zumindest
auch Verschlüsselung verwendet. Ne?
Ja, man verwendet, aber das Ding ist halt, zumindest das Verschlüsselungsprogramm auf der Client-Seite, also das, was man wirklich am Rechner verwendet, da musste man sich halt sicher sein, dass das offen ist, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest sorgt das auf eine, natürlich gibt es auch andere Analyse-Tool, man kann sich anschauen, was für ein Web-Traffic rausgeht und ob das wirklich verschlüsselt ist und so. Aber naja, Idealfall wäre halt schon client-seitig offen. Und dann, wenn das Webservice das unterstützt und BGP ganz out of the irgendwie so in originaler Version verwendet, dann kann man sich das überlegen.
Und so eigentlich kann ja jeder verschlüsseln, der zumindest am Computer E-Mails schreibt.
Ja,
das hindert ja keinen.
Das hindert keinen an.
Und zum Thema Netze gibt es einen sehr schönen Chaos Radio Express über Hackerfunk, heißt der, glaube ich, oder Freifunk. Also diese Freifunknetze.
Ah, okay.
Ja. Also bei ihm gibt es ja in Österreich auch, also
die
Freifunk.
Die heißen, das war ich da mal dabei. Funkfeuer heißt
Funkfeuer, ganz genau, ja.
Also, im MetaLab gibt es ja immer
einmal der Woche die Treffen. Die Idee ist, dass du dein eigenes Netz aufbaust.
War ich mal dabei, eine kurze Zeit lang.
Genau.
Allerdings
Kumpel ist dann der gute Stress,
oder? Na, also ich war selber kein aktiver Knoten, das war sehr nett von mir, dass sie mich überhaupt aufgenommen haben. Ich habe einfach mit meinem WLAN-Router eine Antenne von ihnen gesehen.
Okay, ja.
Und ich hatte Glück, ich bin dorthin sehr nett aufgenommen worden und die haben mir den Router auch gleich so eingerichtet. Also ich bin schon vorbereitet hingekommen mit so einem DAWRT 54 und schon vorgeflasht mit der richtigen
Firmware. Das heißt, du hast dann einfach nur dafür, dass deine Wohnung in der richtigen Gegend war sozusagen oder in deiner Nähe da ein netter Knoten aufgemacht und da hattest du ein Netz.
Ja, ja. Wobei, man muss auch sagen, da war ja viel Freundlichkeit dabei. Normalerweise wollen sie zu Recht, dass man selber ein Knoten ist.
Ja, ja.
Ja, und dann war dieser Knoten weg und das war dann noch meine Geschichte.
Ach so. Und ihr habt es nicht am Balkon irgendwie einen Knoten montiert oder
ist
einen Innenhof versorgt?
Das ist zu schwierig bei uns. Das ist einfach die Wohnlage nicht so geeignet dafür. Hm. Ja. Willst du mal zwischengrätschen?
Ich hoffe, ich verliere mich nicht in meine eigenen Themen. Gleich mal das Wichtigste zuerst.
Ja.
Also eine Nachwehe von dem Europython-Kongress. Ich habe mich im MetaLab getroffen, mit dem Drazen. Das ist ein MetaLabler aus Kroatien eigentlich ursprünglich. Und der war mit mir im Kongress und hat diesen Python for Zombies Vortrag von dem brasilianischen Professor gehört. Ich glaube, ich habe schon im
letzten
Podcast davon erzählt. Und jetzt haben wir uns die vergangene Woche endlich getroffen und haben sozusagen die erste, also ein GitHub-Projekt angelegt und die ersten paar Slides übersetzt. Und ja, ich habe dadurch einiges gelernt. Mhm. War sehr schön. Ich habe dann leider nicht viel weitergemacht, weil ich ja jetzt recht viele Kinder in meinen Kursen gehabt habe zum Unterrichten. Mhm. Aber ich kann stolz berichten, dass im Prinzip jetzt jeder auf GitHub nach Python für Zombies suchen kann, sich da anmelden und man braucht derzeit noch einen Zugriff auf einen Dropbox-Account, wo die Originaldokumente drinnen sind, und so viel wir gesehen haben, ist nicht wirklich alles in diesen Originaldokumenten frei lizenziert. Mhm. Deshalb haben wir das nicht alles auf GitHub gedumpt, sondern geben also sozusagen das nur per Request her, beziehungsweise bis wir noch einmal zurückgefragt haben nach Brasilien, was wir da jetzt genau verwenden können und was nicht.
Also da ist noch einfach Klärungsbedarf.
Und sonst, wir verwenden einfach in GitHub das interne Wiki, das läuft mit MD, mit Markercode, den der Aaron Schwarz auch miterfunden hat. Das ist eine sehr einfache Auszeichnungssprache, die auch direkt HTML-kompatibel ist, also du kannst sowohl HTML-Text verwenden, als auch so Markertext. Und damit, das ist das Schöne, wenn du das machst, hast du dann die Wikipage direkt sichtbar im GitHub, im Webbrowser. Unter Drazen hat man da was gezeigt, da gibt es dann auch so eine Präsentationssoftware, ich habe leider den Namen jetzt wieder verschwitzt, aber die macht aus diesen MD-Files dann so eine Art PowerPoint-artige Präsentation, die noch dazu zweidimensional ist, also du kannst bei jedem Punkt in die Tiefe gehen oder nach rechts.
Das klingt spannend, also Webpräsentation mit GitHub-Technologie dahinter.
Ja, und das Übersetzen ist auch nicht so schwer, also keiner von uns hat Portugiesisch können, aber wir haben einfach Google Translate drüber gelaufen und bei den ganzen Python-Beispielen, also wir können beide Python programmieren, man weiß eh circa, worum es geht.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr einfach den Kontext habt, dann könnt ihr Google Translate auf die Finger.
Und das sehr Schöne, ich glaube, da kannst du jetzt eh mitreden, wir haben also sozusagen eben vollen Zugriff auf die Grafiken, die dieser brasilianische Professor von seinen Fans bekommen hat. Mhm. Und die sind laut seiner Angaben alle CC BY SE lizenziert, das heißt, die kann sich jeder für alle.
Ich habe sie ja schon gesehen Projekte und sie schauen super aus. Also ich meine, das ist super, es ist ein wirklich professioneller Stil.
Du als Comic-Fan kannst das wahrscheinlich viel anders
tun. Ja, das ist so mit sehr viel Humor und ein schöner Stil, also gefällt mir sehr gut.
Also das Coole ist, also der eine Oberzombie mit den Brillen, das ist der Professor.
Ne? Ja, er erzählt sich selber so
dazu. Und das heißt halt Python für Zombies und dadurch hat das Ganze so einen Comic-Style und du kannst lauter Zombie-Anspielungen rein machen und
natürlich schaffen das Narrativ.
Fans von dieser Walking Dead.
Walking Dead,
die dürfte wirklich sehr populär sein.
Ja,
und sobald ich zu wenig Kunden und zu viel Zeit habe, werde ich da auch fest weiter übersetzen, weil ich es natürlich auch für mich selber auch gut brauchen kann. Mhm. Für die eigene Firma und die eigenen Projekte. Und vielleicht tut sich ja wer an, das Ganze dann auch von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Es ist nicht so, dass wir kein Deutsch können, aber wir sind einmal voll auf beschäftigt, das von Brasilianisch auf Englisch zu übersetzen, weil es ja doch extrem viel Content auch ist.
Ja.
Und der Content, also er hat sich wieder angelehnt an seinen Google Code Jump Dingsbums. Also es gibt von Google so Code Tutorial-Seiten.
Okay.
Und da hat er ziemlich viel rausgenommen, aber auch von Büchern und eigenes Zeugs. Also das müssen wir halt alles noch richtig checken und überarbeiten und durcharbeiten. Aber super schönes Projekt, ja. Und ich wünschte eigentlich, ich hätte jetzt irgendwie so ein Flutter-Einkommen in der Höhe von 1000 Euro im Monat, damit ich mir absolut keine Sorgen mehr machen muss und mich jetzt wirklich vollzeitlich auf
nur gescheite Projekte
konzentrieren kann. Es ist mir hochgradig lästig, jetzt noch irgendwie etwas nicht Open-Sourciges tun zu müssen, wie Geld verdienen oder duschen oder schlafen.
Tja,
Arbeit.
Life is short.
Ja, wirklich.
Ja, super. Also Daumen rauf für der Walking. Ja, genau, Python Parazombies. Ja, oder hat sie auch nicht irgendein Walking-Ding drinnen? Der Walking?
Das
bei einem Bild war das.
Ja, da.
Aber ja, das kann man ja.
Also Python for Zombies unter GitHub. Wird verlinkt in der Show.
Sehr gut. Eine Kurzmeldung hätte ich noch, nämlich Sailfish OS, dieses OS, das von Ex-Nokia-Mitarbeitern entwickelt wurde, das so aus dem Memo-Umfeld heraus entstanden ist. also auch irgendwie Android-Applikationen ausführen kann und so. Das läuft jetzt auf dem neuesten Nexus 5.
Das ist gut.
Und das ist, ja, ich fand es interessant, die News, weil ich weiß nicht mitbekommen habe, da gehört uns der Florian, der hat ja so ein Phone, wo Selfish OS drauf läuft. Nein, ist nicht das
Fairphone,
ne, das ist ein anderes. Es hat mit dem Fairphone nichts zu tun.
Natürlich, ja, er hat doch eine Yola,
oder? Ja, Yola ist eben das, die, ja. Der hat, so nennt sich das Phone, ja, genau, richtig. Und Selfish OS ist das Betriebssystem, okay. Das drauf läuft. Ja. Und ja, mich hat es nur interessiert, weil ich mich frage, in welche Richtung sie gehen wollen. Es wäre natürlich für mich sehr interessant, wenn sie sich öffnen würden, insofern, dass vielleicht andere Leute Selfish OS Distributionen rausgeben, so wie CyanogenMod, und ich das vielleicht als Option auf meinem Handy aus meinem Smartphone installieren könnte. Das wäre ja super klasse, weil mit der das ist ja doch noch näher an Linux dran, ja. Und verwendet noch immer Cookie zur Darstellung. Zumindest stelle ich mir vor, dass man da vielleicht viel beherztere Hacker-Distros rausgeben kann, wo man vielleicht eine Konsole oder wo man irgendwelche lustigeren Sachen noch machen kann. Geht wahrscheinlich mit Android auch, aber wie gesagt, mehr.
Du hast schon ein GWS, was du dafür, also wo du das drauf tun willst, oder dein altes
Google Nexus? Ich kenne das Nexus S, aber müsste ich nachschauen, ob das möglich ist. Also wie gesagt, das könnten wir den Florian fragen, oder ich könnte selber noch recherchieren, inwiefern sie überhaupt diese Strategie verfolgen, weil bei manchen, ich glaube Ubuntu Touch, wie das heißt, die geben das zwar für die Nexus-Geräte raus oder so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine Szene entsteht, dass sich das irgendwie weiter auf andere Geräte verbreitet.
Und nochmal, was ist der Vorteil von dem Selfish? Also außer dass es auf den Memo-Plattformen die du jetzt nicht hast.
Was ist denn die Memo-Plattform? Ist, kenne ich die also Plattform, das war das ehemalige OS,
aus dem
es
heraus entstanden
ist. Naja, es ist, so wie es scheint, scheint es eine von der Java-Welt entferntere Welt und einer Linux-Welt näheren Umgebung
zu sein. Also weniger Java, mehr Linux.
Lieber einer unserer ersten Gäste, der Thomas Perl, der könnte da sicher noch mehr darüber erzählen, was für Vorteile es gibt. Ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant, und prinzipiell, es könnte auch, ein auf Erlangen basierendes mobiles OS rauskommen, nämlich würde es interessieren, weil ich einfach
diese... Erlangen meinst du, die Computer?
Nein, das tut nichts zur Sache, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber jedes neue OS macht Sinn, weil diese Aufteilung zwischen iOS und Android, finde ich, ist zu wenig an Bandbreite.
Okay, also du willst einfach
ein diverseres Biotop haben. Auf jeden Fall. Sehr gut. Deswegen schaue ich auch immer auf
Firefox.
Also ja, das ist doch...
Diversität, ne?
Es ist zurzeit die Diskussion auch wirklich alarmt. Also, und schaut auf diesen Tech-Blogs, diese Android, iOS. Das ist schrecklich, diese Diskussionen mitzuverfolgen. Mache ich auch nicht mehr. Ja, so viel zu Selfish OS.
Okay. Ja, ich kann zum Thema Python GUIs einwerfen. Mhm. Einerseits, ich freue mich gerade sehr vieler Schüler dieser Woche, und zwei davon werden wahrscheinlich die Woche mit Kiwi anfangen. Also einer hat sich jetzt schon erfolgreich installiert, der andere wahrscheinlich morgen. Und Kiwi ist so eine in Python geschriebene GUI-Sache, also für Graphical User Elements, und die zeichnet sich dadurch aus, sie ist sehr Pythonic, und du kannst da wohl sowohl auf PC, Android und iPhone deine Apps dann laufen lassen. Also du entwickelst einmal, die GUIs haben halt einen eigenen Style, also du merkst, das ist Kiwi, und sind halt so Multitouch-fähig und haben diverse Sachen, die du jetzt bei TK Inter zum Beispiel einfach nicht hast, weil es das damals noch riecht.
Ja, ja, Touch ist natürlich heutzutage
eher hin optimiert aufs Handy oder auf Tablets, aber du kannst auch, das ist auch ganz schön, du hast halt natürlich auch grafische Widgets drinnen und Canvas, und kannst dann auch so kleine Pong-Spiele auf dem Smartphone und sowas machen, also durchaus für Games geeignet, obwohl es nicht die primäre Sache ist. Also was du damit machen willst, sind halt schnell GUIs auf dein Handheld zaubern oder auf deine App.
Ja, was halt zur Vermittlung von so Konzepten wichtig auch ist, weil Touch, Mobile First, sagen ja viele Firmen dieser Tage.
Und ich meine, ich unterrichte immer nur von Montag bis Freitag, drei Stunden, also kann ich natürlich nicht zaubern, aber es soll sich ausgehen, die Burschen machen derzeit so mit Klassen sogar, also so objektorientiert zu einer Art Pokémon-Simulator, also so battelt sich halt so ein Drache mit einem Ritter und haben so Hitpoints und Attack-Values, das haben sie immer sofort draußen.
Nice.
Ja, ich weiß nicht, also die Burschen, die ich habe, wenn ich dann sage, ja, so wie viele Hitpoints hat das und machen wir da Klasse und die hat dann Defense Value und Attack Value, das sind sofort dabei.
Also irgendwie ja, das ist auch eine ganze, gute Möglichkeit, ich meine, ein Objekt
ja, ja.
zu vermitteln, das Konzept gleich mit so einer.
Genau, aber das muss irgendwie sein, weil ich hätte mit in dem Alter mit 13 hätte nicht gewusst, was ein Hitpoint ist. Ich meine,
das war 1983,
ich war nie in dieser Pen-and-Paper-Rollenspiel-Szene drin, aber ich nehme an, durch die ganzen Computerspiele und Trading Cards und so,
ja, ja, ist das einfach jetzt allgemein gut. Ja, diese Konzepte viel stärker drin.
Naja, und wahrscheinlich, ja. Also ich kann es jetzt noch nicht versprechen, aber ich hoffe, dass was am Freitag rauskommen wird, ist, dass sie dann auf ihrem Smartphone halt so eine Art aufgemotztes Schere-Stein-Papier haben, wo es halt so zwei
Viecher,
die durch Standgrafik sind, gegeneinander betteln kannst, zumindest im Einspielermodus. Ich meine, was willst du mehr? Ja, so viel besser sind die ganzen Location-Based Games, die es derzeit gibt, auch nicht.
Ne? Naja, die Location-Based sind auch eine andere Sache, aber so zu
nein, nein, ich meine, aber also das ist etwas, was die Leute durchaus beschäftigt.
Ja, also sicher, genau.
Betteln, dann haben sie Gegenstände gleich kaufen und dann verbessere ich meinen Attack-Wert.
Und ja, so, sicher. Ne? Und gerade auch diese, habe ich letztens auch gehört, diese Trading-Card-Systeme und so, ja. Die wandern jetzt auch alle auf diese mobilen Plattformen.
Ja, ja, du wirst so, sozusagen mit deinem Smartphone Trading Cards spielen. Ja, warum nicht?
Ja, naja. Ja, genau. Ja, warum nicht? Aber
ja, nein, doch, und sonst habe ich was sehr Schönes entdeckt, aber leider außer, dass ich ein Issue in GitHub geschrieben habe und dann relativ kaltschnäuzig darauf belehrt wurde, dass ich das besser formulieren soll und das ist nur das geclosed, habe ich noch nichts dran gemacht. Das nennt sich Toga.
Das ist Toga.
Weil das ist das, was die Römer tragen, also die Toga. Und was ist das? Das ist jetzt das so und so vielte in Python geschriebene GUI-Framework, also mit dem du einfach grafische Oberflächen machst. Und das hat aber den Ansatz, dass es soll nicht wie tkinter überall gleich schier ausschauen oder okay. Wie Qt überall nach Qt oder wie WX überall seltsam, oder wie, sondern es soll einfach die nativen GUI-Elemente und Widgets dieser Plattform unterstützen. Das heißt, wenn du die Anwendung schreibst und deployst dann für Android, schaut sie einfach ganz anders aus, als wenn sie für iOS geschrieben ist, weil iOS ja durchaus die eigenen weiß, wo es sein Hilfemenü hintut und, ja. Und seinen Close-Button und so.
Man weiß es ja selber als User am liebsten benutzt und auch schon Applikationen genauso aussehen wie anderen Applikationen.
Das heißt, du schreibst einmal und es soll überall nativ ausschauen. Das ist sozusagen
ein großer Anspruch. Also ich beneide sie nicht, das muss sehr viel Arbeit sein.
Dazu kann ich nichts sagen, weil ich versuche jetzt gerade mal nur das ins Benutzen hineinzukommen, bin aber derzeit noch an der Installation gescheitert. Also ich bin sozusagen kann noch nicht einmal einarbeiten können. Mhm. Ich habe aber auch unbedingt den Ehrgeiz gehabt, ich wollte das auf Python 3 haben und nicht auf Python 2. Also,
das ist zurzeit ein neues Python-Thema.
Sollte gehen, ja, aber da bin ich schon bei der Installation gescheitert. Aber ich weiß jetzt, was ich denen sagen soll. Habe einen Tipp gekriegt von diesem Dings, ja. Und ich muss auch sagen, dass diesen ganzen coolen Sachen habe ich einfach nur durch Lesen von Reddit R Python, glaube ich.
Okay.
Also wirklich dauernd schöne Tipps und ja, bin extrem begeistert. Also
wie liest du Reddit? Im Webbrowser?
Ja, ich habe zwar diverse Apps, aber irgendwie habe ich es noch nie zusammengebracht, das wirklich dann auf dem Smartphone zu gucken. Mhm. Aber so einfach, und wenn...
Beim Reddit hast du dann immer bestimmte Threads dann offen und schaust einfach nach.
Nein, ich habe immer diese Start-Alles-Zusammensuppe offen. Mhm. Und das ist irgendwie, habe ich das geschafft, anscheinend das so einzurichten, dass da meine Favorite Subreddits hineingemischt werden und dann scroll ich halt so lang runter, bis ich wieder was Interessantes finde.
Okay.
Das ist natürlich eher Python für mich interessant. Mhm. Aber ich muss sagen, das macht mir von allen diesen Social-Diensten wie Google Plus, Facebook, Quora und was es alles gibt, derzeit macht mir Reddit am meisten Spaß.
Ja, ich glaube, das ist schon einige Zeit. Ich kann mich erinnern, unsere ersten Episoden hast du auch schon von Reddit berichtet.
Ich wollte über die Biertaucher-Community auf Reddit tun und es hat nicht funktioniert. Aber ich meine, das ist ganz okay, dass die auf Google Plus ist. Aber so Reddit als Belieferer von interessanten News und die du rauf und runter wertest und so, das spricht mich sehr an. Mhm. Auch wenn man sich mit der Firma ein bisschen beschäftigt, also wie die mit Zensur umgeht und so, ist das extrem interessant.
Ja, also die Community scheint auch ziemlich wiff zu sein. Also viele, es wirkt nicht so durchkommerzialisiert und runtergedumpt wie halt andere große soziale Netzwerke. Es hat noch so diesen Ruf, dass man da echte Webcams finden kann.
Ja. Webcams, ja. Und genau deshalb habe ich auch, weil der also die Hintergrundstory erzählt ganz peinlich, ich habe ein Schreiben gekriegt, ich soll mich wegen meiner Kreditkarte bei meiner Bankfiliale melden. Ja, meine Kreditkarte hat gesagt 2006 oder so.
Ja, und okay.
Wenn ich jetzt nicht gerade ein Hotelbuch oder einen Flug, mache ich so Ausgaben damit wie in der Höhe von 10 Euro irgendein deppertes Spiel kaufen.
Oder
so, ja, so. Also das ist mein Kreditkartenumsatz. Ja. Mhm. Ich denke mir, na, was ist denn da schon los? Na, geh hin. Ja, und die Bankbeamtin, ja, so voll höflich und so, ja. Also Herr Jens, wenn wir das verlängern wollten, also da müssten wir jetzt einen Antrag stellen auf Verlängerung. Wir bräuchten natürlich eine Sicherheit. Ja, ich als Selbstständiger, der halt keinen Gehaltsnachweis hergeben kann.
Aber interessant, sind Sie, brauchen die jetzt was? Okay, verstehe.
Ja, was weiß ich. Also Sie haben gesagt, ja, also ich war bei der PSK, die hat mir halt damals die Kreditkarte gegeben und das ist jetzt irgendwie Babank PSK und
sie haben dann Schaden.
Ja, das ist jetzt irgendwie abgegeben worden und das haben alle Kunden gekriegt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ja, da hat irgendjemand, der am Computer hat eine Panikmeldung gekriegt, jetzt, der hat nichts am Konto und hat eine Kreditkarte mit riesigen Rahmen, und das Ende vom Lied war, ich hätte dann meine letzten zwei Einkommensteuerbescheide geben sollen und darauf habe ich keine Lust gehabt und ich habe auch gewusst, was da drin steht. Also habe dann mit ihr geredet, das hätte sie dann auch, selbst wenn sich ihr sie gegeben hätte, wäre dann nicht rauskommen, dass ich kreditwürdig genug bin. Und dann habe ich jetzt einen Antrag unterschrieben auf eine Prepaid-Kreditkarte.
Oh, ist aber nicht
was, sogar den Vorteil hat, dass ich jetzt in meinem Online-Konto auch die Kreditkarte drin habe. Weil vorher war das so ein anderes Online-Konto, was nie gesynkt war. Und da habe ich alles auf einem Bildschirm. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann noch eine E-Mail bekommen habe. Ja, es fehlt noch ein Formular. Bitte kommen Sie noch einmal. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, jetzt habt ihr mich gerne. So.
Dabei versuchen Sie dir um jeden Preis eigentlich diese Kreditkartenzugänge zu. Ich kann mich, bei Amazon gibt es ja auch dieses große Prime und dann nehmen Sie doch gleich auch da dieses Kreditkartenpaket dazu. Es wäre doch so super.
Okay, ich habe mich auf jeden Fall wieder letzte andere nicht kreditwürdige Arsch gefühlt, aber dachte, ja, super, Kreditkarte wird dir aberkannt wegen
ja
mangelnder finanzieller Potenz.
Und wahrscheinlich werden viele Hörer jetzt lächeln bei dieser Aussage, weil ich finde ja sowieso, dass Kreditkarten eine Legacy-Technologie sowieso, sind.
Ja. Also ich habe auch, mir würde jetzt auch nicht wirklich was abgeben, wenn ich keine hätte.
Ja, das ist wirklich was. Ja.
Also was, da würde man mich mehr stören, dass ich keine Bitcoins hätte.
Mhm, ja. Ja, früher hat es mich mehr gestört, da waren die Blockaden größer, aber mittlerweile kommt man schon gut durch.
Und jetzt spanne ich den Bogen, weil ich mich eh schon so arm gefühlt habe und bla bla bla, ich habe kein Geld, bla bla bla. Und genau, ich habe auch noch gekriegt von meinem Lieblingsinstitution, von der Sozialversicherung, die schreibt viermal im Jahr, was ich ja derzeit wieder schulde. Das ist dann meistens immer genau das, was ich gerade zusammengespart habe. Also das Leben macht keinen Sinn. Aber ich sage, so, aber den Reddit-Typen, dieser Weiland, denen gebe ich jetzt ein Geld. Ja? Und die nerven immer so mit Reddit-Gold. Werbung. Okay. Dann habe ich gedacht, wurscht, die sagen wir nicht ins Leiband und haben keine Werbung eingeblendet, zumindest keine aggressive, sie probieren es zwar, aber und dann habe ich gesagt, so, jetzt Burschen, ihr kriegt jetzt ein Reddit Gold und da stand nämlich, sie können das mit Bitcoin bezahlen. Und Bitcoin ist ja für mich kein echtes Geld. Das ist ja so, ich habe Bitcoins.
So rein psychologisch.
Ja, das ist ja weniger ein Kindermonopoly-Geld.
Das dürfen nicht unsere Freunde von Bitcoin-Updates.
Dann habe ich, glaube ich, für Bitcoins im Wert von 30 Euro oder 20 Euro, so ein Betrag war das. Und dadurch bin ich jetzt ein Jahr Reddit-Gold-Mitglied. Und ich habe bis jetzt immer noch nicht rausgekriegt, was ich davon habe. Also ich wollte halt hauptsächlich denen was Gutes tun. Und da gibt es eine Seite, da darf ich jetzt nur hin, weil ich Reddit-Gold bin. Die hat auch so ganz schöne Schnörkel. Und da sind dann jetzt lauter Angebote. Also ich glaube, ich kann mir irgendwo billiger einen Hamburger kaufen oder irgendeine Massage oder Tennisclub in New York oder so besser. Also lauter Sachen, die ich nicht will. Das ist halt auf Diners Club Sonderangebote. Und ich habe mir gedacht, weil es steht überall bei einzelnen Reddit-Tweets Gold spenden. Also ich könnte jetzt dieses Gold so flattermäßig verteilen und Leute, die einen gescheiten Beitrag geliefert haben, dass man belohnen möchte. Und dem ist leider nicht so. Sondern das Einzige, was dort angeboten wird, ich könnte dann noch einmal Bitcoins oder Geld überweisen und dem ein Gold-Abo schenken für einen Monat, was ich aber nicht will.
Also das Einzige, was dem zukommen lassen kannst, ist Gold-Mitgliedschaft bei Reddit, oder?
Ja, aber die würde mich echtes Geld kosten oder echte Bitcoins. Und sonst, was ich als Firma, was halbwegs interessant ist, ich könnte jetzt sozusagen einen Computerkurs billiger verkaufen an Reddit Gold Mitglieder und dadurch meinen Umsatz oder mein Image erhöhen, wobei ich denke, die wenigsten meiner 13-jährigen Kunden sind bei Reddit.
Relevant.
Ja, also das wird mir nichts bringen. Aber selbst wenn ich jetzt keinen konkreten Nutzen habe oder den noch nicht rausgecheckt habe, was ich jetzt wirklich mit dem Gold anfangen kann, was mir sozusagen ein Bedürfnis, dem Reddit was Gutes
zu tun. Ja, und vielleicht kommt ja auch noch was und so. Ich meine, man muss ja wirklich dankbar sein, dass ich vielleicht nicht zu viel machen in dieser Richtung, weil manche anderen Services bei Twitter und so, wenn
die dann anfangen. Twitter hat jetzt die sponsored Tweets zum Beispiel. Du denkst, warum ist das klumpert in meinem Stream? Und dann steht ganz klar dabei sponsored Tweet. Also alles, was einmal gut war, wird kommerziell. Was man aber auch dazu sagen muss,
wenn alles aber ist,
bist du nicht der Kunde, du bist das Produkt.
Ja, schon. Ja, sagt man so, ja. Und das bei Twitter hat es auf jeden Fall, haben sie sehr viele Entscheidungen getroffen, die unsympathisch waren.
Aus meiner Sicht heraus. Dadurch dann wieder populärer,
wer weiß. Das ist eigentlich wahr, da könnte man wieder mal draufschauen,
was da los ist. Das andere Join Diaspora, diese Facebook-Alternative.
Die weiß ich nicht, ob es die noch gibt.
Doch, gibt es, weil ich regelmäßig gebiert auch ein Podcast.
Wirklich wahr?
Nur ich bin nicht aktiv
drin. Weil ich glaube, die Firma, die es entwickelt hat, zumindest, dieser Programmierer, hat sich, aber vielleicht wird es ja noch weiterentwickelt. Es war ja ein offenes
Programm. Ja.
Oder ist ein offenes Projekt.
Ich muss aber auch zugeben, es ist mir nicht attraktiv genug, dass ich dort wirklich herumtue. Es ist einfach ein Post-Only.
Ja. Ein weiterer Output-Kanal.
Du mal, ich wollte irgendwas Wichtiges sagen.
Ja, also ich bin schon mal mit meinen kleinen Themen durch, aber ich kann jetzt einmal, ich habe wieder einen Podcast von Anfang an wieder mal gut gehört. Ja.
Also du hörst alte Folgen.
Ja, und das ist immer ein Qualitätszeichen, weil normalerweise, wenn mir auch ein Podcast gefällt, dann höre ich die letzte Folge und dann geht's weiter.
Nennt sich der hast du so eine Zeitmaschine, wo du dir ein Jahrhundert Auszeit nimmst, um das, ich meine, wie machst du das?
Ich habe dann halt einen ganzen Tag oder halt eine ganze Woche dann nur diese, ist richtig. Bei mir ist es in letzter Zeit immer Gaming-Podcasts und das nennt sich der Retro-Zirkel.
Okay.
Und einen, der beim Retro-Zirkel mitmacht, den haben wir schon erwähnt bei einem anderen Podcast, den ich witzig fand, aber nicht lange gehört habe, den Pony Express. Die haben von dieser neuen Auflage von den Ponys, haben die jede Folge besprochen.
Wurscht,
das war auch noch dazu mal. Und es ist auf jeden
du
Fall,
hast die Stimme gekannt? Oder
den ich kenne kenn auf jeden Fall, das ist der MAP, der Martin Bittenauer, der auch bei den Coding Monkeys, also das ist glaube ich so ein Hauptprojekt, die machen so iOS-Spiele und die haben auch einen anderen Podcast, das war Martin Bittenauer, ist glaube ich immer sehr aktiv im Podcast, der hat zum Beispiel auch die Fanboys. Und die Fanboys habe ich auch eine Zeit lang gehört, habe es dann aber irgendwann aufgegeben, könnte dich vielleicht auch teilweise interessieren, witzig zeitweise, weil da macht jemand mit, der Brettspiele entwickelt und der recht interessante Themen dazu bringt. Der kommt auch rum bei Insert Moin und so. Aber wie gesagt, dieser Retro zurück zum
Themensammlung.
Dieser Retro-Zirkel, da ist der Muff, die Lucy und der Nils. Also die drei Namen habe ich mir gemerkt.
Ja, die plaudern über Spiele.
Oder genau, Retro-Spiele. Über Retro-Spiele und das aber nicht allzu ewig lang. Das dauert jetzt keine 4-5 Stunden. Es ist halbe Stunde bis 60 Minuten, also bis eine Stunde. Ja. Und pro Folge wird ein Spiel
am wirklich?
Genau, richtig. Und da sind halt interessante Spiele dabei, weil es ist natürlich genau meine Zeit. Zum Beispiel die letzte aktuelle Folge beschäftigt sich mit Indiana Jones, The Fate of Atlantis. Sie besprechen Bubble Bobble beispielsweise, also auch sehr.
Das ist ein bisschen wie Spiele-Veteranen, also so
richtig.
Gehaltvoll zu einem fokussiert.
Auf jeden Fall. Und ich finde die drei erstens sehr sympathisch, wie sie darüber reden. Und zweitens, die sind im Gegensatz zu uns sehr recherchiert. und wissen sehr gut Bescheid. Und
also keine schauen Sie das in den Shownotes nach, falls einer von uns
die erzählen das wieder schön mit Zusatzstory, was die mit der Entwicklung also passiert ist.
Die recherchieren vorher, dann machen sie wahrscheinlich Konzept, gehen vorbereitet.
Hör mal auf, ich das sonst. Ist auf jeden Fall. Ach.
Ja.
Ja, war auf jeden Fall in Ordnung. Also, weil es in Ordnung war, es hat mich sehr gefreut, irgendwie. Dieser Podcast ist durchaus unterhaltsam und ich höre von Folge 1 jetzt und bleib dran.
Okay, der Harald ist schon da, das heißt schnell, bevor ich nicht mehr zum Reden komme. Ich habe eine schöne Meldung, die dich fragen wird, Gregor. Nämlich, ich beschäftige mich mit Pelikan. Pelikan ist ein Python-Framework, das erlaubt, statische Webseiten zu erstellen. Hi Harald!
Hallo Harald!
Hallo!
Und der Horst wollte noch unbedingt ein Thema reindrücken, weil er gemeint hat, er kommt da nicht mehr zum Reden.
Genau, ja.
Ich komme. Ja, Gott sei Dank. Willkommen, also, Harald.
Passt. Hallo, danke. Okay. Haben wir? Bitte noch ein Bier. Okay, danke. Jetzt komme ich Ihnen nicht zum Reden, aber ganz schnell noch. Okay, Pelikan, statisches Python-Framework, um statische Webseiten zu erstellen, hauptsächlich Blogs, was mir sehr gefällt. Und ich habe es geschafft zu installieren und alles und funktioniert und ist so ein bisschen wie Sphinx, also du kompilierst deinen Websites zusammen aus Markdown oder RST oder HTML-Seiten, die du schon auf deiner Festplatte hast, und ihr macht daraus schöne statische Blogseiten mit Links und allen, und das ist teambar und alles, was du dir wünschst. Und das Lustige für mich ist, das Ganze ist so ein bisschen wie Django. Also du verwendest Python, um HTML zu kreieren im Endeffekt, aber für mich durchschaubarer und weniger komplex und weniger kompliziert. Du hast keine Datenbank dabei. Du
hast Django in klein.
Ja, und für mich deshalb interessant, weil ich damit Django lernen und auch dorthin unterrichten kann, sozusagen als Anfangsprojekt. Wenn du dich mit Python auskennst und du möchtest jetzt Richtung Web gehen, ist das sozusagen genau das, was ich gesucht habe. Noch nicht überkomplex, sondern dann schön fokussiert und macht was Brauchbares, weil ich finde statische Webseiten nämlich sehr bequem, weil du brauchst nicht für jede Mini-Mikroseite super Dynamik und eine Datenbank dahinter und eine PHP-Engines mit komplizierten URLs.
Ja. Ja, schon. Es ist auf jeden Fall dann sehr performant.
Kann man auch
auf kleinen Geräten betreiben.
Und vor allem, du hast dann deine PHP-Seiten, kannst du mit FTP wohin crashen und dann brauchst dich nicht drum kümmern, dass da der PHP-Dings sicherheitsgeupdatet ist, etc.
Besonders für Webseiten, die halt auch so als Visitenkarte und keine Updates
erfahren, ja, ist ja, sehr genau, praktisch. Ja. Also kann ich nur sehr empfehlen, Pelikan zu finden auf GitHub.
Okay.
Und ja, was mache ich damit? Ich habe ja, ich blogge schon seit 2008, habe ich jetzt gemerkt. Ich habe es gar nicht mehr gewusst. Und die Blogs waren zuerst im DokuWiki und ich bin dann gewandert auf WordPress.com. Ich habe es aufgesplittet und jetzt habe ich beschlossen, so, nieder mit WordPress.com, weil die erlauben zum Beispiel nicht, dass ich dort Amazon-Werbung hineinknallt, diese Amazon-Partnerprogramm, Affiliate-Links. Und jetzt habe ich gedacht, wozu habe ich einen eigenen Server? Ich gehe mit meinem Blog zurück. Und jetzt bin ich gerade dabei, Postings von 2008 schon einzuarbeiten. Und eigentlich ist das ganz befriedigend, weil manche lösche ich, die sind sozusagen, haben nicht den Test der Zeit bestanden, aber manche sind relativ zeitlos. Ich habe zum Beispiel so eine Serie angefangen.
Du ingenierst also deine Timeline.
So, ja, sowieso. Ich wie jeder gute Diktator ins Fehl, meine Vergangenheit schöner. Ja, sicher. Und ich habe zum Beispiel so eine Serie angefangen, Erfreuliches aus dem Kursleben, wo ich halt irgendwas, was die Kinder gerade im Kurs angestellt haben mit Fotos und so. Und da habe ich das eigentlich schade, dass das dann über mehrere Blogs verstreut war und sozusagen nicht kontinuierlich zu lesen. Und jetzt habe ich sozusagen die Chance, wenn ich das alles wieder auf einen einzigen Blog rückführe, dass das dann für jemanden, der sich nur dafür interessiert, halt, dass das dann schön darstellbar ist. Ja, Pelikan auf GitHub, Python, um statische Webseiten zu erzeugen. Ganz eine tolle Sache. Damit übergebe ich das Wort an unseren Vorsitzenden von OS Domotics, den Harald. Hallo Harald.
Hallo Horst. Willst du schon noch reden oder wartest du noch auf das Arbeitslosigkeit?
Ja, okay,
dann werde ich aber, ich habe genug
Schauisch. Ich nehme jetzt mal wörtlich hinzu dir von Hau rein.
Ja, natürlich, Hau rein. So, meine Tech-Meldungen sind alle aufgebraucht, da kann ich aber...
Schön erleben.
Ja, die Rubrik, die ich ja nie schön erleben, also ich muss ja sagen, ist, ich nenne sie jetzt mal anders, die Rubrik, ich war im Kino. Ganz schlecht. Macht aber nichts. Ich habe mir angeschaut Dawn of the Planet of the Apes und habe mich ja sehr gefreut, weil ich ein großer Planet der Affen-Fan bin.
Das ist der, was jetzt die Kinowerbung hat überall.
Ja, ist jetzt aktuell im Kino und ist schon der zweite Teil des Reboots dieser Serie. Also 2011. Planet der Affen. Thank you. Das kann man nachhören. In Folge 15 habe ich schon mal länger drüber geredet. Charlton Heston in der ersten Rolle, der privat nicht so sympathisch, aber in diesem Film exzellent spielende. Und eine Serie, die mir sehr gut gefällt, weil ich ja immer für Science Fiction, abgedrehte Science Fiction in den 70ern zu haben war. Und da auch der Bogen sehr, sehr outgespaced war, ja, irgendwie, weil er diese Teile ja von ganz hoher Qualität bis ganz niedriger Qualität alles zu bieten haben, ja. Und diese Reihe wurde gerebootet im Jahr 2011, gab's schon nochmal, die Planet of the Apes Prevolution. Und da war der Handlungsbogen so im Grunde, dass ein Wissenschaftler mit Affen experimentiert im Labor für eine Krankheit gegen Alzheimer. Und dieser Affe, der behandelt wird damit, wird sehr intelligent. Gleichzeitig, wie es jetzt eh so modern ist in vielen modernen Handlungssträngen, entspringt diesem Labor auch eine Krankheit, die die Menschheit befällt. So, jetzt haben wir die Situation, intelligente Affen, die sich organisieren können, weil dieser Affe, der da intelligent geworden ist, der wird eingesperrt, befreit aber seine Mitinsassen in diesem Labor und initiiert ihnen auch sozusagen dieses Intelligentgehen, und dieser Film endet damit, das ist jetzt kein großer Spoiler, endet damit, dass dieser Affe mit einer Gruppe von anderen intelligenten Affen in den Wald irgendwo in Amerika zieht und mal dort seine eigene Gesellschaft gründet. So, der zweite Teil steigt jetzt damit ein, dass die Menschen sich sind hinreichend dezimiert, also es spielt jetzt schon in der Postapokalypse. Und es gibt allerdings in San Francisco, glaube ich, eine kleine Kommune, klein, das sind, schätze ich mal, weiß ich nicht, geschätzte 1000 Leute oder so, die dem Virus genetisch widerstehen können, das heißt nicht infiziert werden können, und versuchen wieder so gesellschaftlich auf die Beine zu kommen. Was braucht man dafür? Strom und Energie. Da gibt es einen Damm, der ist in der Nähe von diesen Wäldern, wo diese Affen wohnen. Und so begegnen sich diese beiden am Anfang relativ ungläubig, dass diese Affen überhaupt intelligent sind, und dann später entwickeln sich da halt immer mehr Konflikte, weil sich die Menschen natürlich... Es ist ganz interessant. Also dieser Film, um es vorweg zu sagen, hat mich jetzt nicht mein Herz erobert. Ich bin kein großer Fan davon, aber ich freue mich für die Reihe, weil ich glaube, das ist ein gutes Sprungbrett, dass diese Reihe jetzt nochmal weiter erzählt wird. Das heißt, es war für mich keine total vergebene Chance. Vom ersten Teil des Reboots war ich sehr begeistert, das war wirklich gut erzählt. Und bei dem zweiten ist es so, dass der Handlungsverlauf kommt halt immer wieder zu Konfrontationen zwischen Affen und Menschen. Mhm. Und der Führer der Affen trifft eben auf gewisse Menschen, die vertrauenswürdig sind, aber diese Menschen haben natürlich gar nicht vollen Rückhalt bei ihrer eigenen Community. Das heißt, es gibt immer so eigene Elemente, die auch teilweise wechselnd sind, die immer so einen Krieg provozieren dann zwischendurch und so ein gegenseitiges Misstrauen. Also insofern ist es halt nicht... Genau, richtig. Insofern ist es gar nicht mal so dumm erzählt, sage ich jetzt mal. Trotzdem muss man sagen, natürlich in den Szenen, wo es ums Vertrauen zwischen Affen und Menschen geht, kommt der amerikanische Film nicht ohne Tränen und Geigen aus. Mhm. Also diese Situationen hat man drinnen. Deswegen kann ich dem Film jetzt keine großen Coolness-Punkte geben. Was er aber nicht gemacht hat, er ist jetzt gegen Ende hin nicht zu kitschig geworden, sondern der Story-Arc kann schön weitergeführt werden, wie das jetzt dann weiter ausgeht. Das kann man sich selber ausmalen. So rein, wenn man es jetzt vergleicht mit der alten Reihe, orientiert er sich witzigerweise sehr stark, teilweise mit denselben Sätzen und so, am fünften Teil und dem chronologisch letzten Teil der alten Serie. Was damit zu erklären ist, dass die Timeline von der Originalserie vollkommen kaputt ist. Weil die Originalserie beginnt, wenn ich sagen darf, mit dem letzten Teil, also mit dem vorletzten Teil, dann kommt der letzte Teil, dann kommt eine Zeitreise. Das heißt, der dritte Teil ist eigentlich der Anfang der ersten Planet der Affen-Serie, und dann geht es weiter chronologisch. Dann sind zwei Zwischenteile. Das heißt, dann kommt der Aufstieg der Affen, und der dritte Teil ist dann ist, ja, gesagt, also der dritte Teil, der fünfte Teil ist dann so ungefähr wie der jetzige Planetaffe.
Und die Affen waren alle CGI gerendert, also.
Ja, sehr gut. Es war 3D, das hat mich natürlich ein bisschen geärgert, weil ich brauche sie nicht und die Farben sind ein bisschen dunkler. Und
was für irgendwas notwendig sind, so Affen quer durch den Kinosaal
geflogen? Also kein einziges Mal, dass es mir spektakulär aufgefallen wäre. Im Gegenteil, ich habe teilweise auch die Brille abgesetzt. Das war auch dann, das ist wahrscheinlich kein Parameter, aber es ist nicht aufgefallen. Mir fällt es schon sehr schwer auf, irgendwie das 3D bis zum Ende, und bei dem Film war es komplett unnötig. Aber ja, also sehe ich jetzt bei den meisten Filmen auf jeden Fall auch so. Und ja, der Film, wie gesagt, hat ein paar interessante Erzählstränge und bereitet die Geschichte jetzt irgendwie eh gar nicht schlecht auf. Aber wie gesagt, es ist ein sehr konventioneller Science-Fiction-Film. Und ja, ich hoffe, er hat genug Potenzial, um die Reihe weiterzuhalten. Am liebsten würde ich in den Kryo-Tank steigen und dann in 20 Jahren dann die komplette Reihe sehen. In einem oder so. Und hoffen, dass das gut gegangen ist.
Ah, halt, du hast endlich die.
Gut.
Ja.
Cool.
Wann ist alles vom Motivvortrag im
Mittwoch?
Mittwoch.
Okay, übermorgen. Was für ein Programm wird es
geben? Genau.
Naja, die Leute, die das hören, dann ist schon zu spät. Ne?
Ja, wurscht, aber.
Ja, es gibt einen Vortrag über 3D-Drucker von einem Start-up-Unternehmen an der Uni.
Also neue Hardware in Sachen 3D-Drucker?
Der trägt eher vor über neue Technologien, neue Möglichkeiten, 3D-Drucker, wie 3D-Drucker funktionieren. Ich glaube, sie entwickeln selber auch einen 3D-Drucker, aber er kommt nicht, um Werbung für sich und seine Firma zu machen, sondern um das zu vermitteln.
Also da geht es doch vielleicht ein bisschen technischer Vortrag, um die Technologie-Idee zu vermitteln. Gut.
Was ist noch? Ein Vortrag handelt über Bluetooth Low Energy 4.0. Ja, was da Neuerungen geben wird und Neuerungen gibt. Einer über von OS Domotics, ein Vortrag über Sensornetzwerke, wie man die aufbauen kann. Und noch immer ein Vortrag, gibt es 4 Vorträge haben wir.
Ist das niederenergiemäßige Bluetooth, ist das eine sinnvolle Technologie in deinen Augen? Wie schaut es mit Verschlüsselung aus? Ist das, oder ist,
man muss einmal prinzipiell sagen, die 2 Stacks, Bluetooth bis Bluetooth 3 und 4 haben miteinander gar nichts zu tun. Das sind 2 getrennte Stacks. Der 4er Stack hat eine eigene Verschlüsselung.
Okay.
Mit Security Layers und allem drum und dran. Ist aber bis dahin noch immer nur ein Rohr, kann man sagen. Ja? Das heißt, ein Bluetooth-Sensor kann zu einem Handy einen Kommunikationskanal öffnen. Jetzt entstehen Bluetooth-Hardware 4.1 und da gibt es Papers vom Jahr 2012, wo Nokia vorschlägt, Six-Lopan noch auf Bluetooth zu bringen.
Okay.
Damit auch Bluetooth-Chips IP-Adressen bekommen.
Das wäre nicht spannend, das wäre recht spannend, weil du könntest ja dann Six-Lopan wird dann getunnelt über Bluetooth sozusagen. Ist das so? Also Bluetooth ist der Außenkanal und drinnen spielt sich.
Ja, man darf nicht vergessen, alle diese Normen, ja, Bluetooth ist 802.15.1.
Okay.
Na, 802.15.1, genau.
Glaube ich.
Ja. Man muss nachschauen, auch so eine IEEE-Nummer. WLAN ist 803.11, glaube ich. Und Sichterbahn ist 802.15.4. Ja. Egal, was ich da jetzt sage, die beschreiben immer nur Layer 1 und 2. Ja? Der jetzige Bluetooth-Stack ist Layer 1 und 2. Mehr nicht. Was man drüber fährt, bleibt jedem selbst überlassen, und das ist das große Problem. Das ist also der Grund, warum viele dieser Sportgeräte und Uhren, die es gibt, nur mit dem Handy gehen, nur mit dem Hersteller gehen, weil eben das Applikationsprotokoll und das Routing und alles, was da noch dazugehört, nicht vorhanden ist. Das heißt, das Grundprotokoll ist gleich, also die unteren 1, 2 Layers und drüber wird dann
Fantasie Layer gespielt. 1 ist Physical Layer, das heißt, wie übertrage ich ein Bit? Mhm. Und Layer 2 ist Mac Layer, ja? Das heißt, einen nummerierten Frame zu übertragen mit einer Gerätekennung, das heißt dann die Mac-Nummer. Aber kein Routing und gar nichts. Ja? Und das ist das große Problem natürlich, da fehlt noch sehr viel. Mhm. Und diesen fehlenden Teil wollen Sie jetzt auch mit 6LoWPAN bewerkstelligen. Wobei 6LoWPAN ist ein Adaptionslayer, der schafft für Constraint-Netzwerke, also wo ich weniger Datenrate, Paketgrößen habe, auch IP fahren zu können. Mhm. Also 6LoWPAN ist Layer 2,5, wenn man so will. Und Layer 3 ist ja schon IP. Das heißt, 6LoWPAN schafft die Verbindung zwischen unteren Physical- und Mac-Layer und IP.
Und das wäre an und für sich sehr zu begrüßen, dann, wenn sich das Bluetooth verbindet mit den, also.
Ja, es wäre total super, wenn die auch 6LoWPAN verwenden.
Genau, richtig.
Weil dann ist nämlich Industrial Powerline Communication ist schon 6LoWPAN. Das ist bei uns relativ unbekannt in der EU, aber weltweit wird das viel eingesetzt. Dann 802.15.4 wird verwendet für ganz viele Protokolle, kann jetzt auch 6LoWPAN. Mhm. Das ist das, was wir bei OS Domotics so einsetzen. Und wenn jetzt auch noch Bluetooth 6LoWPAN einsetzen, dann haben wir endlich überall auf allen Layern und Frequenzen IP. Und WLAN fährt ja auch IP. Mhm. Das heißt, endlich sind alle Kommunikationsmöglichkeiten, die bei uns erlaubt sind und weltweit erlaubt sind, IP umgerüstet worden.
Ja, ja. Na, schön.
Also egal, was du verwendest, du sprichst IP, du kannst dich ins Internet routen, du kannst natürlich auch von Bluetooth IP auf 6LoWPAN IP reden natürlich, mhm. weil es IP ist, ne, über den Router. Du kannst von WLAN ins ins Bluetooth und ins 6LoWPAN 802.15.4 reden, von überall hin.
Ja, das wäre dann der Traum natürlich.
Das ist dann der Traum, ne?
Ja.
Das kommt, das ist schon fix, habe ich gehört von den verschiedenen Firmen, mhm. aber niemand konnte mir noch sagen, wann. Ja. Also momentan ist gerade an der Reihe Hardware 4.1 zu bauen, weil die 4.0 angeblich nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Genau, das weiß ich nicht. Die Hardware 4.1, die werden gerade fertig. Erste Module gibt es schon. Und dann werden wir weiterschauen.
Ja, hoffentlich schnell passiert diese Standardisierung, weil jetzt werden, glaube ich, hat der Wettlauf schon begonnen, irgendwie um eigene Lösungen zu bauen. Ich weiß ja nicht, ich habe heute einen Podcast gehört, da ging es um diese relativ teure Lösung von Philips für die Glühbirne, wo man sich das Basisset kauft. Und ja, das.
Ja, die verwenden auch 6LoWPAN.
Ah, okay.
Die fahren nur im Application Layer, fahren sie nur ZigBee.
Also das heißt, die verwenden eh schon die richtige Technologie eigentlich.
Ja, sie verwenden nur noch, sie nennen es ZigBee Lite.
Okay.
Offiziell.
Das ZigBee Lite, das liegt in welchem Layer jetzt? Das ist auch
Applikationslayer.
Applikation, ist ganz oben.
Ganz oben, okay. Bei B-Stack. Sie verwenden noch ein proprietäres Routing-Protokoll. Mhm. Und mir kommt das so vor, wie sie wollen mitmachen.
Okay.
Mit dem Ganzen. Und solange man noch nicht weiß, was genau wird, bleiben sie dabei.
Das heißt, das ist,
ja. Es ist ja nichts leichter, wie umzustellen. Sie brauchen nur dann den Routing-Layer auf RPL umändern. Mhm. Und RPL ist das Standard momentan. Und dann sind sie standardkonform.
Also prinzipiell ist es jetzt noch nicht Fleisch, aber sie hätten die Möglichkeit, irgendwie umzurüsten dann.
6LoWPAN lässt einen ja offen, wie man routet. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ein großer Nachteil. Dadurch können die Hersteller proprietäre Routing-Protokolle implementieren und dann verstehen wir uns schon wieder nicht. Ne?
Ja.
Autsch, Google arbeitet dagegen.
Okay.
Gott sei Dank, dass das standardisiert wird und bleibt und ARM auch. Die haben alle zusammen
die Gruppe
gegründet.
Genau.
Sie wollen, dass das sich durchsetzt, der Standard. Wobei sie als Standard ansehen, alle IETF-Sachen. Ja. Das bedeutet, 6LoWPAN als Zwischenlayer, RPL Roll als Routing-Protokoll. Ja. Die zwei Sachen. Und der Rest IP natürlich. TCP muss man bei Ihnen auch nicht können, aber UDP muss man können. Security wird standardisiert, Gott sei Dank. IPv6 Security. Und DTLS wird standardisiert. Das ist wichtig, ja, weil TLS ist ein riesiger Sauhaufen, wenn man sich den anschaut. der hat ja viel zu viele Parameter, man kann viel zu viele Protokolle einstellen und Tod und Teufel. Die Lips sind extrem groß dadurch und schwierig zum Warten. Manche RAM-Parameter bei 6LoWPAN fehlen. Zum Beispiel, das sind so Sachen, wie viele Knoten muss ich denn können in einer Funkwolke? Unbedingt können, dass ich mitspielen darf. Müssen das 2 sein, 2000, 3000? Ne? Jetzt hat Google ja mal gesagt, in dieser Arbeitsgruppe 250 muss es können.
Okay.
Das ist einfach ein Wert. Es gibt auch eigene IETF-Papers, die, wo 6LoWPAN-Szenarien beschrieben werden. Kann ich sehr empfehlen, können wir dann vielleicht in die Shownotes noch reingeben. Da sind mehrere Szenarien drin. Ich überwache eine Brücke mit Sensoren, da ist die Gold Gate Brücke aufgeführt. Szenario 1, Szenario 2, ich überwache eine Blutbank. Szenario 3, ich habe ein Smart Home System, jetzt und in Zukunft. Das unterscheidet sich in der Knotendichte. Sie gehen von einer durchschnittlichen Knotendichte von 200 Sensoren aus. Und dann ist, glaube ich, noch eines drin von einem Krankenhaus. Ja. Und jetzt weiß man, wie Google drauf kommt. Ganz einfach, du liest ja die Szenarien durch, machst einen Durchschnitt, dann bist du bei 250.
Okay. Ja. Kein komplizierter Algorithmus, sondern eine einfache Rechnung.
Ja, und was ich recht gut finde, man kann über Google denken, wie man will. Die haben natürlich ihre eigenen Interessen. Die wollen, dass es standardisiert wird, dass es jeder nutzen darf, also patentfrei, damit sie natürlich wieder Zugriff haben.
Sicher.
Ja. Sie leben ja davon.
Ja, genau, aber das ist, ja, genau. Und deswegen ist ja bei Google und bei Unternehmen kann man es immer nach diesen Taten bewerten irgendwie. Und da ist aber das Konzept, durch Offenheit zu punkten, vielleicht ein bisschen sympathischer als Komplexität einzusparen und durch Geschlossenheit zu punkten, ist halt bei anderen Firmen
der Fall. Der Pluspunkt für uns User ist, dass die Philips-Lampe dann endlich auch standardisiert redet. Mhm. Ja? Also, und die Heizungssteuerung und deine Solaranlage und ich weiß nicht was, die Waschmaschine und, ja. Dass man dem näher kommt, dass zumindest die unteren Layer immer gleich sind.
Ja.
Die Verschlüsselung gleich ist, dass wenn ich ein Thermometer bin von der Firma X und du eine Zentrifuge von der Firma Y, dann können wir zumindest mit der gleichen Verschlüsselung miteinander reden.
Was so
und nicht proprietär.
Genau, damit man nicht für jedes Hardware-Kastel, das man hat, oder jeden Endpunkt, den man ansteuern möchte, eine eigene, schlecht designte App dann hat, mit der man es konfiguriert, oder ein Webfrontend, mit dem man es konfiguriert und sprechen muss und die Sachen nicht zusammenspielen können.
Ja. Und wenn man sich das jetzt global anschaut, ist es ja das letzte Gebiet, wo noch ein Kampf tobt. Ja. Also bei den Telefongesellschaften ist der Kampf vorbei, sie reden alle IP, nur mehr IP. Von unten bis oben, ja, wurscht was es ist. Alle anderen proprietären Sachen sind alle gestorben. Computer, da war das ja schon vor Jahrzehnten, IP, da gibt es keine Diskussion. Ja. Funknetze, WLAN, nur mehr IP. Mhm. Ja. Dann, was gibt es noch? In der Industrie, alles spricht nur mehr IP. Ja. Maschinensteuerungen und so. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Gebiet, der Consumer-Bereich. Mit diesen Weißware, Frauenware, wie man das auch immer nennen will, diese elektronischen Geräte, die sprechen teilweise schon IP, ja, zum Beispiel die Radios, die reden ja alle schon IP, die Internetradios. Die Fernseher, die reden alle schon IP. Und jetzt geht es immer weiter ins Detail. Und dieser Kampf haben alle anderen verloren, meiner Meinung nach, die nicht umsteigen und IP sprechen. Man hat es bei den Telefongesellschaften gesehen, die nicht umgerüstet haben. Die gibt es entweder nicht mehr, ja? Oder sie wurden gezwungen umzurüsten.
Ja, wenn der Kontext schon so stark auf IP setzt.
Es gibt nur noch einen Stack auf der ganzen Welt. Das ist IP, meiner Meinung nach. Und man sieht ja, wie rasant das fortschreitet.
Aber findest du das schlecht oder ist das okay für dich sozusagen, dass es jetzt nur noch IP gibt? Oder findest du, es wären andere Protokolle, hätten durchaus ihre Berechtigung?
Meiner Meinung nach muss man das einmal klar trennen. Meiner Meinung nach würde ich sagen, es haben nur mehr Stacks Berechtigung, Protokolle nicht. Ja. Sondern man braucht Kommunikationsstacks, die in Layer aufgeteilt sind. Also mal, damit sie die Komplexität der heutigen Welt überhaupt leisten können. Alle diese proprietären Protokolle können das ja nicht. Ja. Die sind veraltet, die wurden nur erschaffen, um Märkte zu schützen und nicht dem User zu dienen. Ja. Das muss man mal sich überlegen. Und IP bietet eben die Möglichkeit, das Ganze aufzubrechen Obwohl es natürlich den Firmen die Möglichkeit lässt, im Applikationslayer ihre proprietären Protokolle in abgewandelter Form noch zu implementieren. Aber wenigstens sind die unteren Layers normiert. Das heißt, ich kann mich zumindest vor Sicherheitslücken der Verschlüsselung schützen.
Ja, das ist ja
nicht. Indem ich nämlich IPv6 Security fahre. Egal, was der im Applikationslayer spricht. Ja? Ich bin dann wenigstens nicht mehr vom Hersteller hundertprozentig abhängig, ob es jetzt gar nicht sicher
oder irgendwas eigenes.
Es interessiert ihn nicht, ob es sicher ist, ja, oder irgendwas eigenes gekündigt ist. Ich kann auf Standard IP-Stacks zurückgreifen, und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Gefahren lauern natürlich schon sehr viele. Aber das liegt nicht, was ist besser, schlechter, sondern an der globalen Vernetzung. Ich meine, ich sage nur Skynet, ja. Die Kino-Geherin ist so, was ich meine. Ja. Das sind robuste Netze, die dazu erschaffen wurden, durch gezielte Anschläge nicht aus dem Tritt gebracht zu werden. Wenn man jetzt zurückfragt, Skynet ist in der Erfindung eines Science-Fiction-Films, aber wenn man sich zurückerinnert, wie diese IP-Netze entstanden sind und wie das Internet entstanden ist, aus militärischen Gründen, genau für die Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe. Ja? Und es ist ja auch so, es ist ja ein Protokoll, das über verschiedene Router laufen kann, und wenn ich Teile des Netzes zerstöre, findet es andere Router und es funktioniert noch immer. Und es kommen immer wieder neue Diskussionen in Gang.
Ja, es war schon mal vertendet, das Netz kam mir vor, oder? Ich meine, prinzipiell, wenn man jetzt Google ist natürlich auch verteilt mit seinen Rechenzentren oder so, aber das wirklich verteilte, dass wir unsere Daten haben oder so, geht ja oft auch wieder hin jetzt, dass das Internet wieder an gewissen Sammelpunkten wieder ihre Daten und hortet irgendwie.
Also, dass wir, du redest von Diensten, ich rede von Datenkommunikation.
Ja, richtig. Und das beides
muss man unterscheiden.
Ja, das kann man unterscheiden, aber man, sagen wir so, wir als Endknoten sind keine vollwertigen Internet-am Endknoten. Also wir haben nicht viel zu melden, weil wir es nicht so nutzen, wie es ist.
Wenn wir selber schuld.
Nein, ich nutze es schon so. Also ich nutze es mehr als Internet, aber wenn man so als Internet-Endknoten, aber wenn man jetzt, und ich unterstelle jetzt einen durchschnittlichen User, der hat ein Chromebook oder einen normalen Laptop und hat dort einen Webbrowser. Und wenn das Internet nicht geht, dann hat er schon mal kein Gmail. Und dann hat er schon mal das nicht. Und wenn er über seine Fotos hat, die liegen dann halt auch irgendwo in der Cloud. Und die Cloud ist jetzt auch nicht irgendwie groß verteilt. Vielleicht schon in einem Datencenter. Vielleicht haben sie das intelligent gemacht. Weiß man nicht. Aber die liegen dann halt bei Google Plus oder bei anderen Sachen.
Kaum ist es in der Cloud, ist es geklaut.
Ja, genau. Also, ein wenig ist es auf jeden Fall so. Also,
ja, das ist natürlich die Verführung der Hersteller. Ich meine, das ist halt so, ja. Mhm. Ja. Wer macht sich die Arbeit? Macht eigene Server? Kümmert sich um seine Dienste? Man kauft ein Gerät, schaltet ein und werkt.
Ja. Ja.
Der 0815-User hat keine Zeit, der muss Facebooken. Oder ist es schon wieder out? Ich habe ja keine Ahnung.
WhatsApp.
Ja.
WhatsApp. Snapchatten.
Aber Thema, ich bin jetzt bei WhatsApp.
Bist du?
Ja.
Hast du schon Erfahrungen?
Wurde überredet von der Schwiegerin, und ist aus Italien.
Ich wurde auch schon reingezogen.
Ja.
Ich habe auch noch nicht viel gewotzt.
Und was? Ja, also mir ist auch nicht, mir schließt sich nicht ganz der Sinn von dem WhatsApp. Also außer, dass du halt per Handy Nachrichten schicken kannst übers Internet.
Das ist so eine verbesserte SMS, oder? Und
ja.
Und die größte Leistung, also ich sage jetzt,
du kannst eine Leistung, Voice auch, SMS schicken.
Ja, und nicht die größte Leistung von WhatsApp, aber von WhatsApp als Marke ist, dass wenn du sagst, WhatsApp mir was, versteht das jeder. Wenn du sagst, machen wir einen Hangout und schickst du mir ein
versteht das keiner,
eine iMessage
und
nein, WhatsApp hat genau dieses Konzept geschafft zu transportieren, nämlich so ein legitimer Netznachfolger der SMS zu sein. Was man davon und halten mag, ist natürlich.
Was ich gemerkt was habe, sie sagen dann, es ist nur im ersten Jahr gratis und nachher zahlst du, ich glaube, einen
Euro. Ist das so?
Jahr.
Ja,
zumindest ah, okay.
Das ist nur im ersten Jahr gratis.
Ja. Ich schätze, ich werde dann nicht mehr.
Mit dir jetzt der WhatsApp
sein. Nein, ich werde das wahrscheinlich nach einem Jahr.
Außer deine Peer Group zwingt dich noch weiter dazu.
Nein, bis dahin müsste ich die Peer Group dann überredet haben, okay. E-Mails zu verwenden.
Du wirst dich bemühen, was anderes.
Also ich sehe, was ich überhaupt nicht sehe, ist, was das Ding kann, was ich mit E-Mail nicht lösen kann. Das, ich habe schon nicht kapiert, warum Leute SMS machen. Also ich bin technologisch sehr, sehr konservativ.
Ja, das werde ich jetzt auch nicht beantworten.
Ja, dann habe ich noch was ausprobiert. Die Amazon Cloud. EC2, glaube ich. Elastic Cloud.
Okay. Ist das ein Service, das Amazon anbietet?
Ja, Amazon bietet Cloud-Services an. Sind
das die sich skalieren, wenn du mehr Bedarf hast?
Ja. Mhm. Das ist jetzt nämlich auch im ersten Jahr kostenlos. Mhm. Und ich habe mir gedacht, super, dann kann ich einmal geschwind kostenlos IPv6 testen und Smart Home Systeme. Habe mich registriert. Man kann sich gleich mit einem Amazon-Account dort auch registrieren. Da muss man nicht mal was ändern. Ich muss sagen, es ist extrem gut gemacht. Also man schafft sofort den Einstieg. Sie haben die Services schön unterteilt, hübsche Videos dazu und gute Erklärungen. Man kommt sofort zurecht. Das ist wirklich hochgenial gemacht.
Okay.
Darauf gestoßen bin ich durch einen Artikel. Ich kenne Amazon Cloud schon länger, aber wieder darauf gestoßen durch einen Artikel von Amazon, wo sie meinen, sie werfen immer mehr Geld in die Cloud-Entwicklung, weil sie demnächst mehr Geld mit der Cloud umsetzen als mit dem ganzen Amazon-Markt.
Und mit den ganzen Büchern verkaufen und Strickjacken und.
Der Warenmarkt durch die Shops ist bald geringer wie der reine Serviceanbieter
also einer Cloud. Also die Leute wollen sozusagen zahlen für eine Dienstleistung, dass wo ein Server läuft von Amazon, den du mieten kannst.
Wenn ich das richtig verstehe. Nicht die Leute, die Firmen.
Die Firmen, ja.
Du kannst natürlich auch eine Cloud privat dort nehmen, aber die Frage
ist dazu. Aber das macht in sich mehr Umsatz als die ganzen Milliarden Leute mit Büchern und Spielzeugfiguren und
was weiß ich, Strickjacken zu verbinden. Das heißt für mich, dass extrem viele Cloud-Anbieter, von denen wir hören, bei Amazon.
Also das ist praktisch nur
ein Hosting-Provider. Es ist ein Hosting-Provider für virtuelle Maschinen.
Das dürfte ein Symptom unserer Zeit sein, dass die großen Firmen dann über irgendwelche Side-Geschäfte eigentlich die Ware auf das harte Geld haben. Und das ist natürlich eine
super Sache. Was ich so gehört habe und so im Gefühl gehört habe, ich meine, du würdest sagen dünnes Eis, aber was ich so mitbekommen habe, ist Google die Nummer 1 bei Cloud-Diensten.
Aber du kannst auch bei Google eine Cloud kaufen oder nicht so gut wie bei Amazon?
Naja, also bist du schon mit deinem Nutzer in der Cloud, mit deinem Handy.
Nein, wenn ich jetzt für meine Firma eine skalierbare
Cloud. Das weiß ich nicht, aber die größten Cloud-reichen Zentren hat Google. Mhm. Dann kommt schon Amazon.
Okay.
Ja, und dann kommt angeblich IBM. Mhm. Die wollen auch jetzt eigene Cloud-Server-Dienste Center anbieten.
Interessant. Was interessant, dass die. Und
dann kommt irgendwann Microsoft.
Ja. Was interessant, dass die ganze Warenwirtschaft weniger Umsatz generiert als Server bereitstellt.
Ich war total überrascht. Ja. Naja, allerdings, was ich wieder mal drauf gekommen bin, woran krankt in Amerika? Erstens einmal am Datenschutz, ja. Mhm. Und zweitens einmal am IP. Microsoft musste ja vor kurzem zugeben, sie haben massive Probleme mit IPv6, sie können es nicht in ihren Cloud-Diensten. Mhm. Und das ist nur deswegen aufgeflogen, weil ihnen die IPv4-Adressen ausgegangen sind. Ja. Amazon hat gesagt, da gibt es auch Berichte, im Eise kann man nachlesen, jetzt können sie IPv6. Mhm. Ich kann nur sagen, es ist ein Fake. Ja? Ich habe mir das ganz genau angeschaut.
Also Amazon kann gar nicht IPv6?
Sie können prinzipiell einmal nicht IPv6. Mhm. Sie bewerben, dass sie es können. Und wenn du dann nachliest, steht, ja, nur in Teilen Europas, liest noch die Länder, auf wo es geht. Mhm. Österreich ist dabei. Es geht nur Amerika nur an der Westküste, Ostküste nicht. Und dann habe ich es einmal mir angeschaut. Wenn du den Cloud-Server nimmst, dann kannst du dein Betriebssystem aussuchen. Das ist recht hübsch gemacht. Mhm. Also ein Ubuntu, ein Debian, eine Debian-Abwandlung, die heißt Amazon Linux.
Okay.
Das ist ein gebatchtes Debian. Das liegt daran, dass eben dieses Linux dann auch alle Services anbieten kann. Mhm. Vollautomatisch, die von der Cloud bereitgestellt werden. Wie externen Backup-Speicher und 1000 Tod- und Teufel-Dienste, ja, die man für einen Cloud-Server braucht. Ich habe mir dann dieses Amazon Linux halt hergenommen, das fährt hoch, dann bist du eben als SSH-Root drin, kannst herumverwerken und siehe da, ifconfig.z, keine F80-Adressen, also keine IPv6. Denke mal, ist das jetzt ein Fake gewesen? Wo ist mein IPv6? Ich brauche das. Ne? Dann googelt man nach. Und dann steht, ja, da muss man den Load Balancer nehmen. Das ist ein Dienst, eigentlich zum ausgewogenen Skalieren von Webseiten über verschiedene Server hinweg. Und diesen haben sie dazu für Genusszwecke IPv6 vorzugaukeln. Ja? Man kann jetzt einem Dienst eine IPv6-Adresse vorgaukeln lassen,
Das heißt, wenn ich jetzt einen Coop-Server laufen lasse für die Knoten, dann kann ich sagen, ja, Coop-Server hat Port so und so und soll eine IPv6-Adresse bekommen, dann hat er die. Ja? Das heißt, ich komme von außen mit IPv6 hinein in die Cloud. Ich komme von innen aber nicht raus. Weil es könnte sein, dass ich mal auf dem Server einen Koop-Dienst installieren möchte, der mit anderen Knoten redet, ohne dass ich vorher angesprochen werde.
Das ist der ganze Sinn von IPv6, dass jede Kühlschrankschraube ihre eindeutige IPv6-Adresse haben kann, weil es so viele gibt. Und
das heißt aber...
Ist das nicht dem voll zuwider dann?
Ja sicher, die Amazon Cloud kann das dann nicht, ne?
Ja, weil ich meine, das bringt mir nichts, dass ich von außen eine habe. Ich möchte...
Nein, da verstehst du mich nicht. Wenn jetzt Clients mit dem Server reden, muss auf dem Server ein Serverdienst laufen. Mhm. Serverdienste in Amazon Cloud kann man IPv6-Adressen zuweisen. Aber beim Internet der Dinge ist jeder Server und jeder Client.
Ja.
Und wenn jetzt die Cloud von sich aus mit einem Kühlschrank Verbindung aufnehmen soll, dann geht das nicht. Der Kühlschrank kann mit der Cloud auf.
Obwohl der Dienst auch eine IPv6-Adresse hat. Das heißt, das
aber nur von außen rein.
Aber nicht von innen raus.
Aber nicht von innen raus.
Ich kann drinnen in der Amazon Cloud nicht in eine Kühlschrankverwaltung laufen lassen.
Das kannst du schon, dann müssen sich die Kühlschränke aber beim Server immer nur melden, nicht umgekehrt.
Okay, das ist
ein Das heißt, auf Deutsch, wenn du jetzt ein Programm bist, dann sieht dieses Programm keine IPv6-Adressen. Außer es rät ihm einer mit einer IPv6-Adresse an, ne? dann
gaukelt Amazon eine vor. Amazon könnte das irgendwie machen, dass sie dann echte IPv6-fähige Server haben? Oder
ja, ich glaube, sie betreiben es auch nur als Fake, dass sie sagen können, sie haben es. Also für Webdienste reicht es ja aus, aber sonst finde ich nicht viel. Ja. Und dass sie einfach hart daran arbeiten, das hinzukriegen. Und da sieht man, dass Amerika nicht die Technologie für IPv6 hat, meiner Meinung nach. Ja. Im Gegensatz zu China. China fährt ja nur IPv6. Mhm. Die haben ja gar kein Vierernetz. Oder Asien.
Ja, das heißt, die haben sozusagen profitieren vom alten Technologieüberspringen eigentlich.
Ja, die mussten es machen, weil es waren ja keine IPv4-Adressen da. Ich meine, da leben wie viele Milliarden? 8 Milliarden? Ich habe ja keine Ahnung, wie viele Milliarden Chinesen es gibt. Ja,
über eine Milliarde.
Oder eine Milliarde, ja, wurscht wie viel. So für IPv4-Adressen haben wir schon lange nicht mehr. Mhm. Also,
Zeit eigentlich umzusteigen, macht das eigentlich Sinn oder zumindest für Lernzwecke Sinn, zu Hause sich IPv6 einzurichten? Ist es möglich? Wäre es zum Beispiel jetzt bei meinem Anbieter UPC, wäre das möglich überhaupt? IPv6, weißt du da irgendwas?
Ja, es ist im Prinzip so, dass man es gar nicht einrichten muss, ja, sondern jeder Computer kann von sich aus IPv6, jedes Betriebssystem. Und UPC hat ja schon fast alle Kunden umgestellt. Das heißt, es kann sein, dass du eh schon IPv6 auch hast, nur nicht weißt.
Okay.
Dazu brauchst du einen IPv6-fähigen Router und wenn du den hast, dann kommuniziert der automatisch mit dem Jello, kriegt ein Präfix und das leitet dir dann weiter. Ja. Wenn du keinen IPv6-fähigen Router hast, merkst du es ja gar nicht. Und ich kenne schon viele Freunde von mir, die sind schon alle umgestellt.
Also es ist Zeit, da zu lernen, mal umzusteigen, oder? Weil es wird jetzt, es ist schon laufend jetzt zum Ausgehen.
Sie sind ja schon ausgegangen. Ja.
Das ist schon Ende Gelände.
Und die großen Provider stellen alle um. Natürlich, warum? Weil Europa ja auch viel weniger Adressen kriegt hat wie Amerika. Warum ist Amerika, geht nichts Gescheites voran, außer jetzt?
Sie haben
bis jetzt war es im Überfluss, jetzt gehen sie dann aus. So wie bei uns.
Das heißt, kann man prognostizieren, dass das irgendwann, dass wir unseren Enkeln erzählen werden, ich habe damals noch eine 6-stellige Telefonnummer gehabt und die werden sich das überhaupt nicht vorstellen können, weil dann jedes Handy automatisch eine eindeutige IPv6-Adresse hat?
Ich sagte ehrlich, in 2 Jahren spricht keiner mehr IPv4 darüber, ja, sondern es ist normal, dass du 6 hast, es fehlt keinem, ich meine es IPv6, ja. Und es fällt keinem auf, weil du den Unterschied ja gar nicht merkst. Oder schaust du deine IP-Adresse nach auf deinem Handy?
Nein.
Ja, die ist halt dann anders und? Also, man merkt es ja nicht.
Für die Schnittmenge, die sich überhaupt noch mit IP-Adressen auseinandersetzt.
Ja. Freaks wie uns interessiert das natürlich.
Ja.
Aber den User interessiert das gar nicht, ja.
Auf jeden Fall Lernbedarf und Aufholbedarf. Also ich überlege mir jetzt schon die letzten Monate immer schon umzustellen, irgendwie auch zu Hause.
Man darf ja nicht vergessen, dass eben viele große Telefonprovider ja schon umgestellt haben, weil sie ja bei dem SIP-Protokoll, es geht alles über IP, und da braucht ja jedes Endgerät eine IP-Adresse. Und die kriegen ja keine mehr. Also müssen sie IPv6 nehmen, ne? Das merkt man auch speziell bei den Firmen, die eben Telefonie in Firmen anbieten. Das waren die allerersten, die umgestiegen sind, weil sie keine IPv4-Pools mehr gehabt haben. Und das ist sehr interessant, dass es bei uns rasend schnell geht. Und in Amerika beginnt es gerade. Ne?
Lassen sich noch etwas
zeigen. Und in Asien ist es schon lang Geschichte, der Umstieg, und in China sowieso. Und ich vermute auch, dass China oder dass viele asiatische Länder keinen Dual-Stack fahren mit Web-Services und wir deswegen viele Webseiten auf IPv4 gar nicht sehen. Ne?
Also das macht sich schon für uns
wie umgekehrt passiert es ja auch. Es gibt ja ganz viele IPv4-Seiten, die auf IPv6 nicht existieren. Das merkt man, wenn man umsteigt einmal und sagt, okay, ich habe nur IPv6. Das kann man sich konfigurieren. Und dann fällt da plötzlich auf, wie viele Webseiten es nicht mehr gibt. Ja? Nämlich ganz viele nicht mehr. Und umgekehrt wird es da genauso gehen.
Spannend. Also umsteigen und lernen heißt in nächster Zeit. Hast du noch ein Thema, Horst?
Ja, aber es ist jetzt nicht technisch. Ich habe so ein E-Book angelesen. Kann davon
ebenso, erzählen. Ich habe auch nur ein E-Book angelesen.
Okay, ja.
Also angelesen, fertig gelesen, aber
ja. Ja, und zwar bitte den Autornamen nachlesen. Also er heißt irgendwas mit Paolo Balukubuczkiewicz. Ich merke ihn mir leider nicht genau. Und die Überschrift vom Buch heißt Pump Six and Other Stories. Und es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten.
Okay.
Und ich habe den Autor kennengelernt durch ein Buch, das heißt The Wind Up Girl. Habe ich, glaube ich, auch am rezensiert einmal in irgendeinem Podcast. Und ja, der macht so Bio-Cyberpunk. Also es spielt hauptsächlich in asiatischen Ländern. Mhm. Und er beschreibt eine Welt, in der die von bösen Gentechnikfirmen beherrscht wird, die intellektuelles Property auf Weizen und alle Pflanzen haben.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und die Massen leben dann halt und sind denen absolut ausgeliefert. Und gleichzeitig ist eine weltweite Energiekrise ausgebrochen und die Menschheit ist irgendwie größtenteils zu deppert, um Windenergie oder Sonnenenergie zu nutzen. Aus irgendeinem Grund macht das nicht, sondern es gibt sozusagen kein Öl mehr und keine Verbrennungsmotoren, sondern wenn du irgendwie statt am Dieselgenerator hast du so vorgespannte Federn, so Springs, und die tust du dann in einen Motor rein und dann dreht sich das halt so lang und die Währung ist nicht der Dollar, sondern die Joule, also die Menge Arbeit. Also das ist sozusagen das Grundsetting, in dem seine Storys spielen. Und in dieser Pump Six war eine Story, da habe ich dann aufgehört, die war mir irgendwie zu langatmig oder zu fad, aber einige Storys waren einfach sehr, sehr gut und sehr packend geschrieben.
Ja, ist immer im selben Universum, das heißt.
Im selben Universum ist es aber nicht immer Südostasien, also meistens aber ein war in den USA und da spielt es immer so bei Louisiana mit so riesigen Weizenfeldern, wo es dann auch so Dampfern halt da ihre Getreideernte herumfahren, dann gibt es halt so Gentechnik-Schmuggler und Joule-Schmuggler und überall wacht halt so eine Genpolizei, die schaut, ob deine Pflanzen und deine Joules auch wirklich eine Lizenz haben, dass das von denen, also so praktisch die Sachen, die wir jetzt also am Anfang halt sehen, weitergesponnen und weitergibt. Und ja, es ist ja, also die Konzentration ist weniger auf Technik, sondern mehr auf Biologie und dann auch auf Biologic Warfare. Also was da, statt Viren hast du dann halt manipulierte Organismen oder so eine Art Cyborgs. Also eine Story, die spielt in einer Art Bordell, kann man sagen, und spielt auch mit dem Thema Sklaverei und Ausbeutung. Und da geht es darum, dass zwei Mädchen halt groß werden. Und es ist das Perspektive von einem Mädchen, das versteckt sich immer. Du checkst so beim Lesen erst nicht, was was los ist. Und am Schluss kommt halt raus, sie und ihre Schwester, glaube ich, wurden als menschliche Musikinstrumente Musikinstrumente konfiguriert, um halt in so einem Etablissement dann Vorführungen zu machen. Die haben so kleine Flötenlöcher.
Sehr abgespaced.
Ja, ja, und können dann gegenseitig auf sich Flöte spielen, indem sie sich in so einem kleinen Loch im Arm reinblasen oder Töne erzeugen. Also extrem absurd, aber andererseits wieder Dinge, die jetzt noch nicht ganz machbar sind, aber schon andenkbar.
Zum Beispiel Biologie-Hacking.
Sozusagen. Ja, also Biohack, so Richtung Cyberpunk, Shadowrun, Biohack zum Beispiel. Ist ein Satz dann, dass halt ihr Sponsorin, also sozusagen die Betreiberin von dem Etablissement, die selber wieder irgendeinen Sklavenvertrag hat, also nicht selber ganz frei ist, sondern sich damit ihre Freiheit erkaufen will, sagt dann, ja, also ihr habt blaue Augen und das gefällt mir nicht. Also am nächsten Tag haben sie dann braune Augen und die Darsteller überlegt dann, ob jetzt irgendwelche zwei Mädchen in Indien, denen die Augen gehört haben, ob die jetzt die blauen Augen gekriegt haben oder ob die jetzt halt blind sind, weil halt das menschliche Leben weniger wert ist als die Biotechnologie. Das ist ja nicht so weit weg von so wie es jetzt läuft.
Organhandel.
Genau, ja. Also zum Teil sehr, sehr packende Storys und zum Teil aber jetzt welche, die extrem langatmig sind. Eins ist aber auch war extrem packend, weil doch so eine Kurzgeschichte, da geht es um drei Typen, die eben so einen Bergbaukonzern bewachen, der halt irgendwie eine Mondlandschaft umgräbt und dann finden sie einen Hund. Und dann, Hunde gibt es offiziell nur noch in Zoos, also Wildlebende, weil halt die ganze Landschaft ist verseucht durch wahrscheinlich Fracking oder so, es gibt kein trinkbares Wasser. Und dann machen sie sich urlustig, dass der Hund wirklich blutet, wenn er sich wo schneidet. Und nicht so wie sie, weil sie sind moderne Menschen, also sie sind nach der so und so vielten Evolution, wann sie sich zum Beispiel einen Arm ausreißen, wächst er in einem Tag nach, wenn sie halt
Bionegenetik, eine Schürfwunde.
Ja, ja, also sie sind fast komplett regenerierbar, auch sehr schwer umzubringen, haben dann diverse Subsoldaten, die halt die Urkreuzung aus Hunde und Menschen sind und so. Ja, und dann geht es halt darum, sollen sie den Hund beschützen, weil er halt sozusagen ein lebendes Fossil ist aus einer früheren Zeit oder am Schluss ist es, weil er unzulästig ist, weil er überall rumscheißt und sie sind das nicht gewohnt, sich da unter ihn zu kümmern. Der.
Und alles in allem ist eine Empfehlung oder hast du
auch. Ja, obwohl ich es noch nicht einmal ganz. Nein, es ist halt eine Sammlung von Kurzgeschichten. Das weißt du, wenn da steht Sammlung von Kurzgeschichten, ist das halt wie wenn du dann eine Kiste mit alten Comicheften kriegst. Dann gefallen da manche gut und manche halt nicht so gut. Ne? Das
also prinzipiell
das Setting hat er gefallen. Ja, aber der Autor gefällt mir auch sehr gut, weil das halt es ist so eine Art Bio-Cyberpunk, sehr, sehr eigene Blickwinkel und weil du dadurch viel erfährst über die derzeitige politische oder technologische Situation halt konsequent weitergedacht. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut. Wird in den Shownotes verlinkt und war Teil vom letzten Humble Bubble, also Humble E-Book Bubble.
Sehr gut.
Ja, dann haben wir noch eine Ankündigung.
Ja. Ja.
Es war am 26. August ist um 19 Uhr wieder ein IoT-Workshop im Stockwerk.
Also das ist schon der übernächste, nicht der diesen Mittwoch.
Ja, diesen Mittwoch ist eh schon vorbei, wenn es
ja, nur online ja. ist. Ja, ja, wer weiß,
sondern
wer weiß.
Realistisch.
Das ist nichts zu da halt.
Am 26. August ist wieder ein IoT-Workshop, wo es darum geht, wo man praktisch damit herumspielen kann und experimentieren kann. Für die Leute, die das interessiert, die vorbeikommen. Kann man mit Merkur-Boards und verschiedenen Sensoren zusammenstecken mit dem Groove-Shield und kann sie mit Hilfe des Raspberry Pi Merkur-Shields dann verbinden und hat dann Messknoten, die man umkonfigurieren kann.
Das ist ein bisschen da das Smart Home, Smart Home zum Anfassen?
Oder? Ja, genau, Smart Home für zum Experimentieren. Zum Beispiel, jetzt möchte ich einen Feuchtigkeitssensor, jetzt möchte ich etwas schalten können, jetzt möchte ich alles kombinieren können mit Touch-Sensor und das Ganze also verteilt.
In Ihrem Baumarkt.
Ja, und da kann man dann recht interessante Ideen schüren und geschwind umsetzen in 10 Minuten, ohne dass man da jetzt herumlöten muss, ja, und solche Dinge. Also löten ist nicht erforderlich. Das Ganze ist auch das ist ja Arduino-kompatibel, das heißt, man kann auch mit Arduino IDE experimentieren. Oder man kann ContiguOS verwenden, dann hat man auch stromsparende Knoten und kann das Ganze vernetzen und experimentieren. Wir haben genug Hardware mit für jeden. Natürlich kann auch jeder sein Arduino mitnehmen, wenn er möchte. Und ja, wie gesagt, am 26. August
im Stockwerk.
Und jeder, der Lust hat, einfach vorbeikommen. Man kann sich auf Meetup IoT Vienna Meetup anmelden, dann wissen wir, wie viele Leute kommen. Dann kann man das leichter planen.
Super.
Ja, so, ich würde langsam sagen, wir machen Schluss, oder? Also ich hätte zwar noch eine Buchbesprechung, aber ich glaube, ich mache es das nächste Mal. Ja, ja. Noch besser vorbereiten darauf. Schön war's. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Falls es schön ist, sind wir im Innenhof im alten AKH. Falls es regnet, sind wir beim Garib in der Zypresse, Westmannstraße 35a. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen.
Tschüss.
Bis.
Denn er.